Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am 7. Januar 2025. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Wir befragen heute den früheren Chef des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, zu Hintergründen, Namen und Fakten im Zusammenhang mit dem jüngsten Brandanschlag auf die Strominfrastruktur der deutschen Hauptstadt Berlin. Wir lassen uns von Diplom-Ingenieur Wilhelm Stock, der früher für den Energiekonzern RWE arbeitete, über technische Details und Besonderheiten bezüglich des aktuellen Berliner Stromdesasters ins Bild setzen. Wir unterhalten uns mit dem früheren Richter und Kontrafunk-Kollegen Thomas Seibert über die Kriminalitätsentwicklung und die eigentlich unfassbare Zahl von mehr als 1 Million unerledigter Justizfälle allein in Deutschland. Und Thomas Hartung kommentiert die wieder einmal reanimierte Idee einer Zuckersteuer. Im Südwesten der deutschen Hauptstadt Berlin haben tausende Menschen seit Tagen keinen Strom mehr. Laut einem Bekennerschreiben hat eine linksradikale Gruppierung ein strategisch wichtiges Hochspannungskabel über dem Teltow-Kanal in Brand gesteckt und damit den großflächigen Stromausfall bewirkt. Nun wird öffentlich diskutiert, wer diese Gruppe eigentlich ist, ob die deutschen Sicherheitsbehörden unaufmerksam waren, denn eine Gruppe gleichen Namens reklamierte auch schon den Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werkes im brandenburgischen Grünheide für sich. Wir wollen uns professionellen Rat einholen und begrüßen dazu den früheren Präsidenten des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Maaßen, ließ der Name Vulkangruppe bei Ihnen eine Erinnerungsklingel läuten oder sind Sie da eher vorsichtig, denn es kann ja auch ein Trittbrettfahrer sein, oder waren Sie genauso ahnungslos wie wir alle anderen auch?
Nein, also seit 2011 ist diese sogenannte Vulkangruppe durch Anschläge aufgefallen. Zunächst nannte sie sich nicht Vulkangruppe, sondern hatte sich nach isländischen Vulkannamen benannt, wie Hekla und andere, in Erinnerung an den Gökul, den Namen kann ich kaum aussprechen, der 2010 durch eine Eruption den gesamten Flugverkehr, ich sag mal, auf der nördlichen Hemisphäre lahmgelegt hatte. Und das Ziel dieser Vulkangruppe war es gewesen, auch das öffentliche Leben, die Infrastruktur in Deutschland lahmzulegen. Zunächst mal hatten sie sich nach isländischen Vulkanen benannt, hatten kleinere Anschläge auf S-Bahn-Stromverteilungsanlagen in Berlin begangen, bevor sie dann zu den größeren Anschlägen übergingen und sich dann nicht mehr nach einem Vulkan benannten, sondern die Vulkangruppe nannten.
Nun ist ja Bekanntheit oder dass einem der Name was sagt, die eine Seite. Die andere Seite ist, für wie glaubwürdig man Bekennerschreiben wie dieses halten kann. Für wie glaubwürdig halten Sie das?
Ja, es passt einfach in die bisherige Strategie dieser Vulkangruppe hinein. Anschläge auf kritische Infrastrukturen, Stromverteilaktionen, Stromverteiler zu machen, Hochspannungsleitungen zu begehen, auf Bahn und S-Bahn Stromführungen zu machen. Die haben ein unglaubliches professionelles Detailwissen darüber, wie man es macht, und haben das immer fortgesetzt. Also ein Anschlag wie der vom vergangenen Wochenende im Südwesten Berlins, das können nicht Amateure machen, sondern es müssen Leute sein, die sich professionell mit der Thematik beschäftigt haben und die auch wissen, wie man die Infrastruktur lahmlegen kann. Denn so dilettantisch arbeitet auch die deutsche kritische Infrastruktur nicht, dass sie es zulässt, dass simple Anschläge diese kritische Infrastruktur lahmlegen. Es müssen Leute sein, die was davon verstehen.
Das legt ja den Verdacht nahe, dass durchaus auch professionelle Akteure, die eigentlichen Verursacher sind, möglicherweise im Ausland, möglicherweise aber auch im Inland, also dass man Unruhe schaffen will oder einen Vorwand schaffen will, um härter durchgreifen zu können beispielsweise. Für wie glaubwürdig halten Sie das?
Also, dass der böse Putin, ich sage es mal so, dahinter steckt, halte ich für unglaubhaft, weil diese Gruppierung mit der nahezu identischen Begehungsweise schon seit 2011 auftritt, weil die Bekennerschreiben ähnlich sind. Es ist theoretisch möglich, und auch die Ermittler müssen es im Hinterkopf haben, dass es Leute sein können, die diese Begehungsweise zum Anlass genommen haben, selbst Anschläge zu begehen. Aber ich sage, bei den Ermittlungen kann dieser Ansatz nicht im Vordergrund stehen, sondern der Vordergrund muss sein. Wir haben es zu tun mit einer Gruppe, die seit 2011 fortlaufend Anschläge begeht. Zunächst mal kleinere Anschläge bis hin zu sehr großen Anschlägen mit einem Schadenswert im dreistelligen Millionenbereich auf das Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg. Und man muss jedenfalls zunächst einmal aufklären, wer diese Täter sind, Namen der Personen und dies ausermitteln.
Ich will nochmal zurück auf das Stichwort Detailwissen, was Sie genannt haben. Würden Sie deshalb sagen, dass es entgegen der Debatte, die öffentlich ja gerade auch geführt wird, gar nicht so einfach ist, bestimmte strategisch wichtige Infrastruktur zu ermitteln und anzugreifen, sondern dass eben tatsächlich ein spezielles Detailwissen notwendig ist. In den Zeitungen heißt es ja, ja, wir sind viel zu simpel auszukundschaften, ein einfacher Blick ins Internet reicht und so etwas. Ist das seriös?
Also man muss schon Detailwissen haben, um zu wissen, wie kann man einen Stadtteil lahmlegen? Wo sind die jeweiligen Knotenpunkte? Wo laufen Kabel zusammen? Das kann man nicht aus einem Stadtplan, aus dem Internet so herausbekommen. Dann muss man wissen, wie geht man ran? Welche Kabel sind die Kabel, die man im Grunde genommen zerstören muss? Ich will nicht sagen, dass man Ingenieurwissen haben muss, aber man muss sich mit der Materie schon eingehend beschäftigt haben. Das macht nicht der Freizeitterrorist, sondern das machen Leute, die sich mit dieser Thematik über Jahre beschäftigt haben.
Ich muss ein bisschen bohren. Sie sagen es selber, das muss jetzt nicht unbedingt Ingenieurwissen sein, aber für mich stellt sich so eine linksradikale Gruppierung eben auch nicht als eine Gruppierung heraus, in der ein derartiges Wissen vorhanden ist. Liegt also nicht doch der Verdacht nahe, dass dieses Bekennerschreiben Protzen ist, aber eigentlich steckt dahinter etwas viel, viel Professionelleres als eine linksradikale Gruppierung?
Nein, das sehe ich nicht so. Zum einen spricht dafür, dass eben seit 2010 mit einer damals aus meiner Sicht noch nicht so professionellen Herangehensweise Anschläge stattgefunden haben, aber schon sich abgehoben hatten, jedenfalls von simpleren Anschlägen. Das ist das eine. Also seit 2011, also schon seit geraumer Zeit, wo es damals überhaupt keine Hinweise für das Ausland oder für geheimdienstliche Operationen gab. Das Zweite ist, man darf die linksextreme Szene nicht unterschätzen. Sie hat ein hohes Know-how in einer Reihe von Bereichen sich erarbeitet. Denken Sie allein an Kryptokommunikation, in der Abschottung ihrer eigenen Netzwerke. Zum Beispiel bei links unten in die Media, das war ein Portal, das vom Bundesinnenminister während meiner Amtszeit verboten wurde, war es unglaublich schwer, an diese Daten heranzukommen, weil sie ein hohes Maß an Professionalität an den Tag gelegt haben, ihre eigene Kommunikation und ihre eigenen Daten zu kryptieren. Also man darf die linksextreme Szene gerade wegen ihres Fanatismus nicht unterschätzen, dass sie sich Professionalität in bestimmten tatgeneigten Bereichen aneignet.
Würden Sie sagen, die Vorwürfe an den deutschen Staat sind gerechtfertigt, dass man auf dem linken Auge blind war bislang oder es einfach ja, naiv angegangen ist?
Natürlich habe ich diese Vorwürfe, dass man auf dem linken Auge blind ist, weil zu meiner Zeit wurden zwar viele Planstellen für das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeworben. Ich habe mich selbst dafür stark gemacht, dass wir viele Planstellen brauchten, gerade für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Aber es wurde mir immer wieder zuvor gemacht, nur für diesen Bereich oder nur für den Bereich Rechtsextremismus, für den Bereich Linksextremismus ist nichts gemacht worden. Und ich glaube, auch wenn Sie heute in die Stellenpläne der Landesämter, vielleicht auch des Bundesamtes reinschauen, dürfte es viele unbesetzte Stellen im Bereich Linksextremismus geben. Abgesehen davon gibt es auch zu wenig Stellen und Planstellen zur Bekämpfung des Linksextremismus, sowohl bei der Polizeiseite als auch bei der Verfassungsschutzseite, weil es auch politisch nicht gewollt ist. Es war nicht gewollt, den Linksextremismus prioritär zu bekämpfen, weil, Sie können sich daran erinnern, über Jahre wurde gepredigt, die Gefahr kommt von rechts.
Unabhängig jetzt von Personalstärken, aber gab es ganz grundsätzlich in Ihrer Amtszeit schon mal Planspiele, wie man auf so etwas reagiert, also dass kritische Infrastruktur gezielt angegriffen wird und verheerende Kollateralschäden nach sich zieht?
Also man muss da mehreres unterscheiden. Zum einen ist natürlich die Prävention, und das sind die Betreiber der kritischen Infrastruktur natürlich selbst aufgerufen, dafür zu sorgen, dass kritische Infrastruktur geschützt wird. Das fängt damit an, dass die entscheidenden Schaltstellen, die Knotenpunkte geheim gehalten werden. Sowas darf nicht rauskommen, sowas darf nicht im Internet berichtet werden. Das Zweite ist, es muss auch so geschützt werden, dass wenn es bekannt ist, dass man jedenfalls durch eine Redundanz verhindert, dass ein Anschlag auf eine Stelle dazu führt, dass ein ganzes Netz lahmgelegt ist. In Berlin schien das ja der Fall zu sein. Der Anschlag auf einen Knotenpunkt hat dazu geführt, dass ganze Stadtteile eben im Dunkeln sind. Das hätte verhindert werden können, wenn man eine Redundanz, das heißt also ein System geschaffen hätte, das in diesem Falle notfallmäßig eingreift und die Stadtbezirke dann trotzdem versorgt. Das andere ist die Frage der Repression. Es kann nicht sein, dass jetzt über 15 Jahre, kann man fast sagen, so eine Bande durch Berlin und Brandenburg vor allem herumreist und Terroranschläge begeht im mehrstelligen Millionenbereich. Zumindest jedenfalls war das beim Tesla-Werk der Fall gewesen. Ich gehe davon aus, dass großer Schaden auch durch die vielen anderen Anschläge stattgefunden hat und man letztendlich dann immer wieder zur Tagesordnung übergeht. Und das war ja eigentlich geschehen. Zu meiner Zeit war es so, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und die Landespolizei, das heißt das Landeskriminalamt, sich um diese Fälle gekümmert hat. Das konnte man damals noch rechtfertigen, weil es lokale Ereignisse waren, also ein Anschlag auf einen Verteilerkasten der S-Bahn in Berlin, hat nicht zur Folge, dass der Bund sich damit zwangsläufig beschäftigen muss. Aber wenn es über Jahre von der Landespolizei nicht aufgeklärt werden kann, dann hätte das BKA rangehen müssen, weil das BKA ganz andere Kapazitäten hat. Man hätte eine besondere Organisation aufbauen müssen, um zu verhindern, dass diese Leute von Monat zu Monat immer weiter und schwerwiegendere Terroranschläge begehen.
Ist das Fingerzeigen auf den Staat, auf staatliche Behörden und deren mögliches oder tatsächliches Versagen der einzige Finger, den man zeigen könnte? Oder müssen sich auch Unternehmen, private Organisationen den Schuh anziehen, zu naiv in den letzten Jahren agiert zu haben?
Mag sein, ich sprach vorhin von redundanten Netzwerken. Ich hätte es für erforderlich gehalten. Aber letztendlich will ich dir das auch ohne nähere Sachkenntnis nicht beurteilen. Was die Aufklärung angeht durch Polizei und Verfassungsschutz, würde ich in erster Linie den Finger in Richtung Politik lenken. Denn die Behörden tun das, was die Politik letztendlich erwartet. Und wenn die Politik sagt, links interessiert uns weniger, für links bekommt ihr keine Planstellen, ihr bekommt keine Befugnisse für links, sondern kümmert euch um den Kampf gegen rechts, dann machen das die Behörden so. Das heißt, die Behördenleiter sind da nicht frei. Wie ich vorhin sagte, ich bekam da viele Planstellen zur Bekämpfung von Islamismus, viele Planstellen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, aber nichts gegen links. Ja? Wenn die Politik so entscheidet, dann müssen die Behörden das leider umsetzen. So ist das in unserem demokratischen Staat. Von daher, meine Kritik geht vor allem in Richtung Politik, die über Jahrzehnte den Linksextremismus kleingeredet hat, als ob er nicht existieren würde, was dazu geführt hat, dass es eben zu wenig professionelle Arbeit im Kampf gegen Linksextremismus gibt.
Die ersten Reaktionen, die jetzt zu sehen und zu hören sind, geben die Ihnen so ein bisschen Mut, dass sich da etwas grundlegend ändert? Das heißt also, dass der Fokus nicht immer nur auf rechtsradikalen Aktivitäten liegt, sondern eben auch auf linksradikalen? Oder haben Sie da Hoffnung verloren?
Nein, die Hoffnung habe ich nicht verloren, aber ich glaube nicht, dass mit dieser Administration, ob unter Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister in Berlin, oder unter Friedrich Merz, dass sich da etwas ändert. Mit diesen Leuten ändert sich nichts, weil diese Leute das bisher immer mitgemacht haben. Das heißt, jeder Anschlag, der von Vulkangruppe oder von Antifa kam, wobei ich die Vulkangruppe zum Umfeld der Antifa rechne, jeder Anschlag, der ist kleingeredet worden. Oder erinnern Sie sich, dass Friedrich Merz sich jetzt hier zu diesen Anschlägen mal geäußert hätte oder zu den Opfern gegangen ist? Ich nicht. Ist klein geredet worden, es ist nichts gemacht worden. Die Anschläge sind dann nach 14 Tagen in den Bereich der Vergessenheit geraten, bis es den nächsten Anschlag gab. Und dann ist es weitergegangen. Kurze Diskussion, nur nicht politisch hochkochen, nur keine Konsequenzen ziehen und dann ging es dann wieder weiter. Ich sehe nicht, dass sich unter diesen Politikern etwas ändert, weil sie es einfach nicht ändern wollen. Sie könnten es ändern, wenn sie es wollten. Ich bin mir sicher, innerhalb von einem halben Jahr könnte man eine derartige Gruppe aufklären. Die gewaltbreite linksextremistische Szene in Deutschland ist überschaubar. Man kennt viele der Figuren. Man müsste nur mal, wie man so in der Szene sagt, auf den Busch klopfen, eine vernünftige Telekommunikationsüberwachung betreiben, vernünftige Vernehmungen durchführen, Observationen durchführen. Ich glaube, nach einem halben Jahr wäre man wesentlich weiter und könnte vielleicht die Akten schließen. und verhindern, dass es weitere Anschläge gibt. Aber unsere Politik will es aus meiner Sicht offensichtlich nicht.
In Berlin hat ein Anschlag auf das Stromnetz zu einem Blackout bei Zehntausenden Bürgern geführt. Ausgeführt haben will das eine linksradikale Gruppierung. Wir waren über mögliche Hintergründe und geheimdienstliche Erkenntnisse im Gespräch mit dem früheren Präsidenten des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Maaßen.
Sehr gerne, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der großflächige Stromausfall im Südwesten Berlins soll uns auch im nächsten Gespräch unserer heutigen Sendung beschäftigen, allerdings nicht vordergründig politisch, sondern eher technisch. Wir haben dazu Wilhelm Stock eingeladen. Der Diplom-Ingenieur hat früher für den Energiekonzern RWE gearbeitet. Herzlich willkommen, Herr Stock.
Gerne.
Herr Stock, als Sie die Nachrichten gehört haben von den Ereignissen in Berlin, ist Ihnen da als Ingenieur sofort irgendein Gedanke gekommen, den einem Durchschnittsbürger wie mir gar nicht kommt, über mögliche Konsequenzen, über mögliche Kollateralschäden eines solchen Desasters, das weit darüber hinausgeht, ob ich kein Licht mehr habe oder meine Waschmaschine nicht mehr funktioniert?
Ja, durchaus. Also wenn man schon die Anschläge sieht, die bei Tesla passiert sind oder die anderen Anschläge auf Leitungsinfrastrukturen, Kabelinfrastrukturen, kann man schon abschätzen, dass solche Reparaturen nicht so schnell erledigt sind, dass man dann sagt, wir setzen mal eine Klemme dazwischen wie beim Rasenmäherkabel und dann läuft's. Das ist natürlich dann in Berlin bedingt durch die jahrzehntelange Weiterentwicklung der Infrastruktur dann besonders anspruchsvoll.
Was alle beschäftigt, ist ja die Frage, warum dauert die Reparatur so lange? Ist das nur eine Ausrede, eine Ausflucht, um Zeit zu gewinnen? Oder ist das ein ernsthaftes technisches Problem, das tatsächlich nicht schneller zu bewältigen ist?
Also ich sage mal, das ist ein wirklich großes technisches Problem. Und da muss man einfach mal die Ausgangslage betrachten. Wir haben hier so eine Kombination aus Ölkabeln aus der Mitte der 70er Jahre, die irgendwo auf moderne VPE-Kabel übergehen, die wir dann seit Anfang der 90er Jahre einsetzen, die dann auch weiter in die Stadt gehen zur Energieverteilung. Und wie das bei einem Kabel so ist, in der Regel gibt es in der Mitte einen Kupferleiter und da gibt es dann verschiedene Materialien drumherum. Eins, was einem ganz klar einfällt, ist immer das Thema Isolation. Wir haben da 110.000 Volt, aber je höher die Spannung ist, desto mehr werden auch die Anforderungen an Feldsteuerung, so nennt man das, gestellt. So, und bei einem Ölkabel, wie der Name schon sagt, da haben wir ein Spezialöl als Isolator drin. Das wird in der Regel immer unter Druck gehalten, wird auch entsprechend der Druck immer überwacht, um Undichtigkeiten direkt zu erkennen. Und beim VPE-Kabel haben wir da vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff. Wie wir das heute kennen, Kabel ist Kunststoff, läuft wunderbar. Das sind so die Kerne, über die wir reden, diese 5 Kabel, die da zerstört worden sind. Und wir haben natürlich noch einige Mittelspannungskabel dabei, diverse Steuerleitungen, was das Ganze auch nicht vereinfacht. Jetzt hat es gebrannt in der Mitte eines Kabels, das heißt, wir haben da so ein paar Meter Kabel zerstört. Und um die zu ersetzen, müssen wir natürlich diese paar Meter Kabel ersetzen und müssen dann von dem Ölkabel aufs VPE-Kabel übergehen und irgendwo das VPE-Kabel auch wieder anflicken. So, und das heißt, wir brauchen dann mindestens 10 Verbindungsmuffen, so nennt man die in der Hochspannungstechnik, die dann wieder herzustellen sind. Klingt trivial, kennen wir irgendwo, wenn am Haus, an der Hauseinspeisung da der Energieversorger kommt und sagt, hey, wir schließen jetzt mal kurz an, ratzfatz, aufmachen, zumachen, fertig. Hier sieht das allerdings anders aus. Also hier hat man schon eine komplexere Vorgehensweise. Da muss man einfach sagen, wir müssen erstmal den Schaden begutachten, was ist da passiert und eine Strategie festlegen. Wie reparieren wir? Mit welchem Material? Wo sehen wir Verbindungen vor? Da muss man fragen, okay, haben wir Lieferanten dafür? Welche Dienstleister stehen zur Verfügung? Nebengewerke, Vorschriftenlage, Arbeitszeitgesetz, Verkehrslenkung, gegebenenfalls Beschaffungsvorgaben etc. Also das ist nicht so ganz trivial zu sagen, jetzt reparieren wir mal schnell. Das ist so das erste Ding. Das zweite ist, wenn wir die Dinger jetzt reparieren, wie groß wird der Platzbedarf sein? Und da muss man natürlich sehen, Platzbedarf und Randbedingungen. Bei solchen Hochspannungsmuffen, da müssen wir aufwendige Randbedingungen haben. Wir brauchen konstante Temperaturen deutlich über Null. Wir brauchen eine möglichst konstante Luftfeuchtigkeit. Der Arbeitsplatz, der muss fast klinisch sauber sein. Und wir müssen natürlich auch Platz haben. Das heißt, wenn wir irgendwo auf einer Kabelbrücke arbeiten, da haben wir viel Aufwand, um überhaupt erstmal die Möglichkeit herzustellen, so ein Ding reparieren zu können. Ja, und dann so eine normale Reparatur, ich nenne jetzt mal eine Zahl für eine Verbindungsmuffe, Ölkabel auf VPE-Kabel, die dauert so gut 30 bis 40 Stunden. Konstante Arbeit. So, das heißt also, wenn wir jetzt 5 Leitungen haben, könnten wir sagen, okay, dann arbeiten wir die hintereinander ab, dann sind wir bei 200 Stunden. Wir reden aber hier über 5 Tage, wo das repariert sein soll. Also muss die Reparatur parallel erfolgen. Das heißt also, auch im Platzbedarf brauchen wir deutlich mehr, als wenn wir nur sagen, so jetzt reparieren wir mal Stück für Stück.
Deutet das, was Sie da sagen, nicht darauf hin, dass wir es hier, also aus meiner Sicht jedenfalls, ich kann immer nur aus meiner Sicht als Durchschnittsbürger, der journalistisch arbeitet, sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass linksradikale Terroristen, die ja gerne Gesprächsrunden über Marx abhalten, solche Details wissen. Haben wir es also hier nicht tatsächlich mit einer anderen Tätergruppe zu tun?
Also ich sag mal, Sie finden immer Fachleute, die politisch eine andere Einstellung haben. Sie finden immer irgendwelche Tippgeber, die sagen, Mensch, wenn ich das zu machen hätte, würde ich das da und da machen. Sie finden ja auch Veröffentlichungen zu dem Thema Sicherheit in der Infrastruktur, kritische Infrastruktur, die Kritisergebnisse. Sie finden solche neuralgischen Stellen eigentlich überall. Und wenn Sie irgendwo, ich nehme mal Beispiel Tesla-Fabrik, da kommt eine riesige Freileitung an, von der Freileitung gehen 6 Kabel ab in Richtung Fabrik, dann wissen Sie genau, okay, wenn ich da was machen will, Freileitungsmast umsägen ist zähe Arbeit, dauert sehr lange, aber Kabel und Feuer, hurra, funktioniert. Also das ist eine ganz simple Vorgehensweise, wo ich sagen muss, da braucht man kein Insiderwissen zu. Da braucht man einfach nur jemand, der dann vielleicht noch genau weiß, womit setze ich das Ganze denn in Brand, um einen möglichst großen Schaden zu erzeugen. Da sind wir schon wieder so ein bisschen im Bereich Terrorismus.
Also haben Sie eigentlich in Ihrer Zeit bei RWE sich auf einen solchen Extremfall vorbereitet als Unternehmen? Wurde da beispielsweise Vorratshaltung für bestimmtes Spezialmaterial oder Ausrüstung für eine Einrichtung einer Baustelle, wurde das vorgehalten oder war das schlichtweg unvorstellbar, dass zu sowas kommt?
Also Sie gehen eigentlich beim Betrieb einer solchen Infrastruktur, gehen Sie davon aus, dass irgendwelche Schäden passieren, dass jemand mit einem Bagger in ein Kabel reinhaut, dass irgendwo ein Isolierfehler passiert, dass da ein Kabel hochgeht, wo Sie reparieren müssen. Das heißt, Sie haben da eigentlich das Zeug vor Ort liegen, was Sie für die normale Störungsbeseitigung brauchen. Und gerade bei solchen komplexen Verbindungsstellen, so komplexe Endverschlüsse, haben Sie auch ein Material, was ja auch einer gewissen Alterung unterliegt. Das heißt, wenn das nach 2 Jahren abgelaufen ist, müssen Sie es neu beschaffen. Und deswegen schauen Sie auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen, dass Sie eben nicht für so einen Fall alles vorhalten. Wir hatten vor Jahren mal im Tagebau Hambach einen Brandanschlag auf eine Kabeltrasse, wo quasi, ich sag mal, gut 40 Leitungen 30 kV lang gingen, die den Tagebau versorgten von der Schaltanlage aus. Da hatten unsere Klimafreunde dann auch gekonnt Feuer gesetzt. Das heißt, das waren dann Größenordnung 80, 90 Muffen, die zu setzen waren, also Verbindungsstücke. Da hat man den ganzen deutschen Markt abgeklappert, sogar noch Messestände auf der Hannover Messe, die parallel stattfand, geplündert, um genügend Muffen zu haben, um dann innerhalb weniger Tage wieder die Infrastruktur ans Laufen zu bekommen. Also das ist schon nichts Triviales und da muss man natürlich sehen, dieses Reparaturmaterial ist kein Standard, ist sehr stark vom Kabeltyp abhängig und über die Jahrzehnte haben sich natürlich verschiedenste Kabeltypen entwickelt, verschiedenste Spannungsebenen. Das heißt also, das ist dann auch Spezialbeschaffung.
Apropos Spezial, Herr Stock, kann das jeder Spezialist, also jeder Ingenieur oder brauchen Sie da eben auch tatsächlich Fachkräfte, die heiß gehandelt werden, sag ich mal so?
Also ich sag mal, bei dieser Menge an verschiedenen Leitungen, an verschiedenen Verbindungsarten, haben Sie da Leute, die sehr, sehr gut geschult sind, sehr gute Handwerker, die auch handwerklich sehr gut geschult sind. Kommt ein neuer Muffentyp raus, kommt ein neuer Kabeltyp raus, gibt es dann auch wieder Schulungen für die Leute. Da muss man natürlich sehen, die Kabelhersteller, die Leitungshersteller, die am Markt sind, versuchen natürlich immer in der Entwicklung weiterzugehen und bieten natürlich dann immer das Gesamtkonzept an. Also nicht nur, wir liefern dir ein Kabel, sondern auch die ganze Endverschlusstechnik, die Verbindungstechnik, einschließlich der Schulungen, einschließlich auch eines Services. Das heißt also, wenn ich als kleiner Netzbetreiber eben nicht für all die Kabel, die ich im Betrieb habe in meinem Netz, die entsprechenden Ersatzteile und Reparaturtechniker vorhalten will, dann habe ich natürlich den Zugriff auf diese Firmen, die mich dann sehr kompetent unterstützen.
Die Frage, die viele hier beschäftigt, ist sowas wie Redundanz oder Resilienz der Infrastruktur. Ist das, dass da die Blinden von der Farbe reden, oder ist das tatsächlich etwas, wo man zumindest einen Großschaden, wie der jetzt entstanden ist, ein bisschen minimieren könnte im Ernstfall?
Resilienz ist ja eigentlich, wenn wir uns den Begriff mal anschauen, die Widerstandsfähigkeit eines Individuums, um sich eben im Leben, in kritischen Lebensereignissen erfolgreich zu entwickeln, hat mit Infrastrukturthemen nichts zu tun. In Infrastrukturthemen reden wir in der Regel über Redundanz, über Fehlersicherheit. Und im Bereich des Netzbetriebes ist das Thema Redundanz gerade bei Hochspannungsnetzen, bei den Übertragungsnetzen und Verteilnetzen ein Thema, wo man sagt, okay, wenn ich einen Fehler habe in so einem Netz, wo irgendwo ein Kabel einen Defekt hat oder ein Übergangsmuffe kaputt ist, dann möchte ich natürlich nicht stundenlang oder tagelang dieses Netz außer Betrieb setzen. Das heißt, dann schalte ich auf eine andere Leitung um. Die Last wird von einer anderen Leitung übernommen. Die eine Leitung kann ich dann in Ruhe reparieren, ohne dass der Kunde groß Spannungsversorgungsprobleme bekommt. Das ist eine Redundanz, die eigentlich überall vorgesehen ist. Die war sicherlich auch bei dieser Kabelbrücke vorgesehen. Nur das sind Dinge, die sind in einer Zeit entstanden, ähnlich wie die Versorgung der Tesla-Fabrik, wo man sagt, okay, da kommen dann 2x3 Kabel in Richtung Fabrik. Auch da steckt Redundanz hinter. Aber da betrachtet man eigentlich nur die Redundanz im Fehlerfall. Da betrachtet man nicht den terroristischen Anschlag, der so eine komplette Kabelbrücke in Brand setzt, der einen kompletten Kabelweg in Brand setzt. Würden wir eine echte Redundanz realisieren wollen, dann würde das natürlich heißen, wir bauen parallele Leitungswege über andere Wege auf, über andere Orte auf. Und dann reden wir natürlich über erhebliche Investitionen, was wir erfahrungsgemäß in den letzten Jahrzehnten Infrastrukturbetrieb noch nicht nötig hatten. Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Wie gehen wir denn jetzt mit solchen Bedrohungen, mit solchen Anschlägen um? Und ich glaube, wenn man dann abwägt zwischen Investitionen in eine real redundante Infrastruktur oder in einen besseren Schutz dieser Infrastruktur und eine konsequentere Ermittlung der Täter, glaube ich, sind wir sowohl was den zeitlichen als auch den investiven Aufwand angeht, deutlich schneller und besser. Da ist aber dann wieder die Politik gefragt. Anstatt sich zu fragen, ja, wie schaffen wir jetzt Resilienz, was immer das sein mag, oder die dann sagt, okay, wir kennen unsere kritischen Stellen. Ich sage mal, Kritis ist ja ein Projekt, was die letzten Jahre gelaufen ist. Wir wissen, wo unsere Schwachstellen sind. Und da muss man konsequent sagen, okay, wie schütze ich jetzt solche Stellen? Da muss man natürlich was reinstecken und da kann man sich jetzt nicht zurückziehen und sagen, lieber Netzbetreiber, dann mach du mal. Da muss man sich fragen, was wollen wir uns in Zukunft leisten, ne?
Ist Ihnen bekannt oder haben Sie da einen Überblick, wie andere Länder mit einer solchen Gefahrenlage umgehen? Sind wir da ein armer Einzelfall, wie wir da jetzt bisher darauf reagiert haben? Oder müssen wir sagen, wir sind auch nicht klüger oder dümmer als andere Staaten?
Das finden Sie überall. Also ich glaube, gerade was die Infrastruktur angeht, was die Entwicklung der Elektrotechnik angeht, haben wir, ich sag mal, Länder, wenn sie in die USA gucken, wenn sie irgendwo in den globalen Süden gucken, da ist fast täglich Holland in Not. Schauen wir nach Europa. Ja, die Fälle haben sie überall. Keine Infrastruktur ist so gebaut, dass sie fehlersicher agiert. Und kein Land der Welt ist gegen solche Anschläge gewappnet. Da wird es immer wieder solche Fälle geben, wenn wir es nicht schaffen, solche Anschläge künftig zu vermeiden.
Das entbindet uns ja nicht, wie Sie schon richtig feststellten, dass wir es wenigstens versuchen, so weit wie möglich Vorkehrungen zu treffen, dass es uns nicht ganz so hart trifft.
Definitiv.
Der Brandanschlag auf einen Teil der Berliner Stromversorgung hat neben lästigen Dingen wie tagelangen Stromausfall in Privathaushalten auch zu technischen Folgeproblemen geführt. über die sich die allermeisten naturgemäß keine weiteren Gedanken machen, über diese weitergehenden Risiken, die sich aus dem Totalausfall der Stromversorgung in den südwestlichen Stadtbezirken von Berlin ergeben haben, sprachen wir mit dem Diplom-Ingenieur Wilhelm Stock, ehemaliger Mitarbeiter des Stromkonzerns RWE. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stock.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im heutigen Rechtsstaat ist für nicht wenige Menschen das wichtigste Kriterium geworden, nicht nur Recht zu haben, sondern es auch zu bekommen. Und ebenfalls nicht wenige Menschen haben schon eine Weile den Eindruck, dass in Deutschland eine Art Zweiklassenjustiz herrscht, in der Bürger mit viel Geld und entsprechendem Einfluss anders vor den Schranken der Gerichte behandelt werden als ein Durchschnittsbürger. Dass Schwarzfahren beispielsweise konsequenter verfolgt und geahndet würde, wie etwa Steuervermeidung durch semilegale Konstruktionen wie Cum-Ex oder so. Immer mehr Justizfälle jedenfalls erreichen aber gar nicht mehr die Gerichtssäle dieser Republik, weil Personalmangel zur Einstellung von Ermittlungen oder Freilassung von Verdächtigen führt. Insgesamt 1 Million Fälle warten aktuell auf ihre Verhandlung. Wir wollen das erörtern mit unserem Kontrafunk-Kollegen Thomas Seibert, der in der Sendung Der Rechtsstaat mitarbeitet und früher als Richter gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Herr Seibert.
Guten Tag.
1 Million unerledigter Justizfälle, ist das nicht schon eine Größenordnung, die die Akzeptanz des Rechtsstaates gefährdet?
Die Zahl ist vermutlich viel, viel größer, wenn man sie nicht auf Strafsachen beschränkt, sondern Verwaltungs-, Sozialgerichts-, Finanzrechtsverfahren und vor allen Dingen Zivilverfahren mit einbezieht. Und das ist der Bereich, der den eben zitierten Bürger, wenn er denn was will von der Justiz, noch viel mehr drückt, belästigt und stört. In Strafsachen, muss man ja mal sagen, will der Staat vom Bürger was, von den Angeklagten. Und man muss schon sehr viel Gefühl für Gerechtigkeit im Sinne der allgemeinen Rechtsdurchsetzung haben, um zu sagen, ein offener Strafrechtsfall belästigt uns, beschädigt unser Verständnis vom Rechtsstaat. Aber die Million ist wohl unbestritten. Kann dazu nicht sagen, das entzieht sich dem Überblick eines Einzelnen.
Sind eigentlich alle Arten von Delikten betroffen oder verzerren eventuell Ermittlungen, ich sag's mal für vergleichsweise kleinere Eigentumsdelikte, die Gesamtstatistik?
Also nach den Erfahrungen der letzten mindestens 5 Jahre, würde ich sagen, die Statistik wird verzerrt und in Anspruch genommen von einer Anzahl politisch motivierter Verfolgungen, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Das setzte mit den Corona-Verordnungsdelikten ein und wird jetzt fortgesetzt über sogenannten Kampf gegen Hass und Hetze mit staatlich systematisch erzeugter Anzeigenerstattung. Natürlich führt das zu einer Anzahl offener Fälle, die niemand beziffern kann. Dafür interessiert sich auch niemand. Die Länder schaffen neue Fälle, die sie im ordentlichen Verfahren nicht erledigen können. Das weiß eigentlich jeder Betrachter der Justiz. Und wer davon im Einzelnen profitiert, ist sehr unterschiedlich und hängt vom Durchsetzungswillen der Staatsanwälte ab.
Sind Sie als Richter, Sie waren ja mal Richter, sind Sie da eigentlich gezwungen, nach einer bestimmten Reihenfolge vorzugehen? Also meinetwegen nach Eingang des Aktenzeichens oder so etwas? Oder können Sie auch nach Delikten gewichten?
Keineswegs. Das ist die Freiheit aller Richter, weshalb man überhaupt den Beruf wählen kann. Man nimmt sich Gegenstand und Zeit selbst vor und erledigt, normalerweise in der Tat, die Eingänge, die, wie man sagt, entweder zur Verhandlung oder zur Entscheidung reif sind. Entscheidungsreife ist ein wunderbares Stichwort für die gesamte Justiz. Und danach geht die Arbeitserledigung in jedem Dezernat. Strafsachen, Zivilsachen, was auch immer es sei, findet man Altlasten. Unerledigte, teilweise gigantische Fälle, bei denen man sich fragt, wird sie überhaupt jemals jemand erledigen?
Eine Ursache für diese wirklich große Bugwelle an unerledigten Fällen, von denen Sie ja zum Beispiel sogar annehmen, dass sie noch viel, viel größer ist, wird immer wieder genannt, wird seit Jahren genannt, der Personalmangel. Kann man sich gut vorstellen, wenn man sieht, wie komplex manche Fälle sind. Ist dem Staat das eigentlich egal, was durch die Nichtfinanzierung von Personalstellen in allen Ebenen der Justiz ausgelöst wird, oder ist das schlichtweg Fahrlässigkeit?
Weder noch, das ist nicht egal. Das beherrscht die Personalverteilung und Zuteilung in den einzelnen Gerichten. Man sieht natürlich darauf, wer in welchem Dezernat wie viel erledigt. Und das ist unterschiedlich. Das hängt von den Personen ab. Aber das liegt nicht nur an den Personen, sondern an den Eingängen. Die können weder Gerichtsverwaltungen noch Richter selber steuern. Allerdings könnte es der sogenannte Gesetzgeber. Und der ist fleißig dabei, in jedem Jahr eine ungezählte Anzahl auch neuer Straftatbestände zu schaffen. Über EU-Verordnungen, über sogenanntes Nebenstrafrecht und über Verfolgungsmoden, zu denen ich auch Hass und Hetze zähle und Ähnliches.
Könnten Sie als Richter oder überhaupt Ihre Kollegen auch als Richter diesen Berg abarbeiten, indem Sie beispielsweise Fälle, von denen Sie sagen, dass die eigentlich politisch motiviert sind oder moderne Verfolgungsformen darstellen, dass man die ja einstellt, aus Mangel an öffentlichem Interesse beispielsweise?
Na, das geht gar nicht. Dagegen steht die Staatsanwaltschaft. Wenn die nicht mitspielt, und das tut sie ja in solchen Fällen, man hat es in der Sache Michael Ballweg erlebt, selbst da nicht, wenn die weitere Verhandlung und Verfolgung eigentlich aussichtslos ist und durch nichts gerechtfertigt, außer durch den Verfolgungswillen. Aber ansonsten kann ein Gericht, es sei denn in manchen kleinen Ordnungswidrigkeitenverfahren, da geht das. Aber im normalen Strafverfahren geht das nicht ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft, solange nicht in der Hauptsache verhandelt wird. Und ansonsten ist auch die Verteidigung zu beteiligen. Kann man nicht alleine machen.
Ich hatte ja den Personalmangel schon angesprochen. Da gibt es Streit zwischen Bund und Ländern über die Ausfinanzierung von neuen Stellen. Verwiesen wird da gerne auf die Kompetenz der Länder für ausreichende Geldmittel gemäß Grundgesetz. Aber das Grundgesetz bestimmt ja auch, dass gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilen der Republik herzustellen ist. Sie hatten das auch schon kurz angesprochen. Das heißt also, dass man in Rostock damit leben können muss, dass man für ein Delikt eine angemessene Verfahrenszeit und dann auch Strafe erwarten kann, wie in Bayreuth meinetwegen oder so etwas. Ist der Föderalismus mal wieder ein Bremsklotz? Könnte man da ansetzen, dass man für bestimmte Deliktgruppen meinetwegen eine bundeseinheitliche Gerichtsbarkeit schafft?
Keineswegs. Das ist der Weg in die falsche Richtung. Wie auch der Weg natürlich in die Vermehrung von Richterstellen zumindest zweifelhaft ist. Ich muss das äußern, obwohl es meinen Kollegen leid tun wird. Die ärgern sich darüber. Wer in einem Dezernat sitzt und ich saß dort 30 Jahre lang, der weiß, wenn er etwas zu erledigen sucht und einen Kompromiss findet zwischen Zeit und Qualität, dann sagt man sich, wären wir zu zweit, dann ginge das anders. Wäre da einer mehr, dann könnte man mehr erledigen. Aber das ist Binnenperspektive. Fürs Ganze gilt weder Zentralisierung noch eigentlich Stellenvermehrung, sondern ich wiederhole, sorgsame Gesetzesproduktion.
Ja. Wäre es also Zeit für eine große Reform des BGB und des Strafgesetzbuches?
Jeder, der sich mit der Sache beschäftigt, hat mit Reformen sein inzwischen gerütteltes Maß an Erfahrung. Es wirkt laienhaft, wenn ich sage, das Justizministerium schließt mal für ein Jahr. Wir haben solche Vorschläge im Übrigen im Rechtsstaat schon gemacht, wohl wissend, dass das natürlich überhaupt keine Aussicht auf Realisierung hat. Aber die ungehemmte Gesetzesproduktion, ohne Rücksicht darauf, welche Folgen im Verfahren das hat, führt mindestens zu einem wesentlichen Teil, zum Fehlen von Erledigungen. Und in der Sache nochmal, in Strafsachen, ist ein unerledigtes Verfahren für Bürger, für Angeklagte unter Umständen eine Wohltat. Ich zitiere nur mal ein Verfahren. Gegen Sucharit Bhakti gab es einen Freispruch, gegen den ist Berufung eingelegt worden. Das Landgericht hat terminiert. Der Termin ist wegen Krankheit aufgehoben. Und seitdem, wie man so sagt, dümpelt die Sache vor sich hin. Besser als ein erzwungenes Ende. Das muss man hinnehmen. Das ist ein Ergebnis des Rechtsstaats.
Das heißt, im Zweifel erledigen sich bestimmte Dinge von alleine oder muss man tatsächlich als Mitarbeiter der Justiz auf allen Ebenen vermehrt dafür kämpfen, dass eben nicht mehr Gesetze produziert werden, dass bestimmte Gesetze einfach auch wieder abgeschafft werden, bestimmte Straftatbestände und dann eben meinetwegen mehr Stellen geschaffen werden?
Sie können nicht kämpfen für Abschaffung und Gegenproduktion und Ähnliches. Das ist Rechtspolitik, da kann man eine Meinung zu haben. Da kann man sich auch politisch zu äußern, aber in der Justiz ist das natürlich völlig ohne Aussicht auf irgendwelchen Erfolg. Man macht seine Arbeit und sieht zu, dass man anstehende Fälle erledigt. In der Tat, nicht wenige erledigen sich selbst durch Zeitablauf. Sie verjähren vielleicht. Und ich stelle die Frage, ist das schlimm? Verjährung ist ein Institut des Rechtsstaats. Das ist eine Errungenschaft der modernen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung.
Fühlen Sie sich manchmal als Prügelknabe oder haben sich als Prügelknabe gefühlt, dass von allen Seiten auf Sie eingehämmert wurde, schneller zu arbeiten, schneller zu entscheiden, wo Sie eigentlich immer wieder gesagt haben, ihr halst mir hier Sachen auf, die ich gar nicht seriös so entscheiden kann?
Das führt vielleicht bei der Geschäftsverteilung am Jahresende mal zu Debatten unter den Vorsitzenden, auch zu harten Debatten. Es gibt ja Strafkammern und es gibt auch Strafsenate, muss man dazu sagen. Die erledigen im Jahr gar nichts, verhandeln einen Fall und wir kennen diese sogenannten, gerne als Reichsbürgerprozesse bezeichneten Verfahren, die völlig uneffektiv sind, wenn man für Effektivität überhaupt noch ein Gefühl hat. Darüber kann man, wie hier im Interview, klagen, sich unterhalten, muss man auch. Im Rahmen der Justiz müssen Sie hinnehmen, was präsentiert wird.
Das ist sozusagen der Preis, den wir zahlen für einen Rechtsstaat.
Ja, sehe ich so.
Herr Seibert, es gab in der DDR, ich komme aus der DDR, da gab es ein sehr ausgefeiltes System von Schiedsgerichtsbarkeit, also außerhalb der ordentlichen Gerichte. Da wurde auf der Ebene der Betriebe zum Beispiel bestimmte Sachen entschieden. Wäre das ein realistischer Ansatz für das vereinte Deutschland oder ist das überhaupt gar nicht denkbar?
Das hat man in verschiedenen Bereichen versucht. Nun habe ich auch persönliche Nachrichten aus der DDR-Vergangenheit. Diese Erledigungen waren nicht selten erzwungener Art. Könnte man das mal etwas fragend formulieren? Ansonsten ist beispielsweise der Bereich von Beleidigung, übler Nachrede und was es da noch alles gibt, in den letzten 40 Jahren versucht worden, zurückzudrängen. In Schiedsmannsverfahren, in Vorverfahren, in denen die Beteiligten sich einigen sollten. Jetzt geschieht genau das Gegenteil. Man kann über diese Netzwerkdurchsetzung Verfahren von Amts wegen erzwingen und das geschieht.
Sie klingen etwas, wie soll ich sagen, desillusioniert.
Die Illusion muss man sich abgewöhnen mit dem externen Blick auf die Justiz und ich kenne viele jetzige Justizangehörige, die sich auch überhaupt keine Illusionen mehr machen. Wobei trotz allem, die Zuversicht darf man natürlich nicht verlieren. Das gehört zum Verfahren auch dazu.
Fällt Ihnen spontan, also wenn man Sie jetzt quasi mit der Pistole auf der Brust fragen würde, was würdest du als erstes abschaffen, was helfen würde, diese Bugwelle endlich abzutragen?
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dessen absurde Folgerungen, die in Strafsachen, ich kann es leider nicht im Prozentsatz der Millionen beziffern, aber die Zahl wird sich erhöhen. Das, was da geschieht, ist das gerade Gegenteil und führt für niemanden zu einem Vorteil, was Frieden, Diskursfähigkeit und Ähnliches anbetrifft. Das ist Zwang und macht, die dort über die Justiz implementiert werden, sagt man in der Rechtssoziologie.
Würde es hilfreich sein, würde es diese Zahl an unerledigten Fällen vor Gericht signifikant minimieren, beispielsweise wenn man bestimmt, also etwas zur Ordnungswidrigkeit zum Beispiel zurückstuft, würde das helfen?
Das ist der Bereich unter Umständen, in dem man von Gerichts wegen einstellen kann, ohne auf Zustimmungen und Ähnliches angewiesen zu sein. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist im Rechtsstaat eben ein herabgestuftes Strafverfahren. Ich bin als Rechtstheoretiker überhaupt nicht der Ansicht, dass das Verfahren minderen Rechts sind. Denen gehört die volle Aufmerksamkeit. Und das haben wir in der Corona-Zeit erfahren. Welches Unrecht über Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgesetzt wurde oder zumindest versucht wurde durchzusetzen.
Ich höre heraus, wir werden uns mit Sicherheit in einem Jahr wieder treffen und dann vielleicht über 2 Millionen unerledigter Fälle sprechen müssen. Zunächst einmal haben wir über die aktuelle Zahl gesprochen, also einer Zahl von 1 Million unerledigter Fälle, die die deutsche Justiz vor sich her schiebt. Wir sprachen darüber mit dem früheren Richter und Mitarbeiter der Kontrafunksendung Der Rechtsstaat, dem ich früheren Richter Professor Thomas Seibert. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Wir hören Kontrafunk aktuell. Früher war der einzige Sinn und Zweck einer Steuer, so viel Geld wie möglich für Könige und Kirchen einzufahren. Heutige Steuern sollen auch erziehen, denn wir leben in einer Zeit, in der sich Politiker wie Gouvernanten aufführen und Steuern erfinden, um die Untertanen zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Dazu gehört auch eine Zuckersteuer. Doch das angestrebte Ziel wird damit wahrscheinlich nicht erreicht, argumentiert Thomas Hartung in seinem Kommentar.
Weihnachten, süße Zeit, Zuckerzeit. Prima, dachte sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, wohlbemerkt CDU, und kam prompt mit dem Plan einer bundesweiten Zuckersteuer per Bundesratsinitiative um die Ecke. Applaus von SPD, Lobbyverbänden, Gesundheitsökonomen. Und wer das kritisch sieht, gilt reflexhaft als industrienah oder herzlos. Aber Kritik an der Zuckersteuer heißt nicht mehr Cola für alle. Sie heißt, wollen wir wirklich, dass der Staat unsere Lebensführung über den Preis steuert und bringt das überhaupt etwas? Die Befürworter erzählen eine bestechend einfache Geschichte. Zucker macht fett, fett macht krank, krank macht teuer. Also verteuern wir zuckerhaltige Produkte, dann kaufen die Leute weniger, werden schlanker, die Kassen gesünder. Fertig. Dumm nur, Übergewicht entsteht nicht im Getränkeregal, sondern im Alltag. Bewegungsmangel, Bildschirmpermanenz, kaum Kochkultur, mieses Schulessen, wenig Schlaf, Zucker ist da nur ein Baustein. Und genau dort gibt es längst Instrumente. Ernährungsführerschein in der Grundschule, zuckerfreie Vormittage, Sportprogramme, Aufklärung. Das ist mühsam, aber richtig angesetzt. Bei Familie, Schule, Lebensstil. Die Zuckersteuer ist dagegen die Abkürzung des pädagogischen Fiskus. Man erklärt ein Alltagsprodukt zur halben Sünde und dreht an der Steuerschraube. Mit dem moralischen Etikett Gesundheitsschutz. Und wirkt das wenigstens? Die internationale Bilanz ist ernüchternd. In Ländern mit Zuckerabgabe sieht man kurzfristig weniger Zucker in bestimmten Getränken, aber an der Zahl der dicken Kinder ändert sich kaum etwas. Die Leute weichen aus, trinken anderes Süßes, essen dafür mehr oder der Trend war schon vorher rückläufig. Man sieht Effekte auf dem Kassenzettel, nicht auf der Waage. Dafür ist ein Punkt glasklar. Wer Verbrauchssteuern erhöht, trifft die unteren Einkommen härter als alle anderen. Der gut verdienende Biokunde gibt prozentual deutlich weniger für Süßgetränke aus als Kinder, Jugendliche und einkommensschwache Erwachsene. Genau die aber werden zur Kasse gebeten. Und jetzt kommt der rhetorische Trick. Das wird als Schutz verkauft. Ausgerechnet jene, denen man offenbar nicht zutraut, selbst zu entscheiden, werden mit Aufschlägen an der Supermarktkasse erzogen. Das ist keine Sozialpolitik, das ist paternalistische Klassenpolitik im Gesundheitsmäntelchen. Eine konservative Sicht würde sagen, ja, es gibt Milieus mit schlechterer Ernährung. Aber die Antwort darauf sind nicht Strafen, sondern Strukturen. Sportvereine, die nicht ausbluten, Schulen, in denen Sport nicht als erstes ausfällt, Kitas, die kochen statt aufzuwärmen, Ernährungsbildung, die mehr ist als ein Faltblatt. Der Staat hat hier durchaus Aufgaben, aber andere. Kennzeichnung so, dass jeder auf einen Blick sieht, wie viel Zucker drin ist. Klare Standards für Kita und Schulessen. Grenzen für aggressive Werbung, die direkt auf Kinder zielt. Das sind Rahmenbedingungen. Sie informieren, sie ordnen, sie lenken aber nicht per Strafpreis. Die Zuckersteuer ist etwas anderes. Sie ist Verhaltenstechnik mit Mitteln des Finanzamts. Heute Zucker, morgen Fleisch, übermorgen Rotwein, SUV, Bildschirmzeit. Für jedes Thema gibt es dann eine Lenkungssteuer und eine schöne Begründung. Klima retten, Kinder schützen, Gesundheit fördern. Das Muster ist immer gleich. Jedes reale Problem wird zur Rechtfertigung für einen neuen Griff in die Tasche der Bürger. Bemerkenswert ist, dass viele Krankenkassen jahrelang etwas Vernünftigeres gesagt haben. Mehr Gesundheitskompetenz im Kindesalter, mehr Bildung statt Bevormundung. Sie haben Unterrichtsmaterial finanziert, Bewegungsprogramme aufgesetzt, Ernährungskurse. Und jetzt kommt die Politik und sagt, ach, lassen wir das. Wir machen es mit der Steuer. Der freiheitliche Einwand ist darum schlicht. Erstens, die Wirkung der Zuckersteuer auf Übergewicht ist begrenzt und unsicher. Zweitens, der Preis ist hoch. In Euro für die Schwächsten und in Freiheit für alle. Eine seriöse Ernährungspolitik traut dem Bürger zu, mit klaren Informationen selbst zu entscheiden, auch auf die Gefahr hin, dass er sich falsch entscheidet. Der Staat ist nicht der Erziehungsberechtigte von 83 Millionen Menschen. Er ist der Rahmengeber. Wer diesen Rahmen ständig enger zieht und jede Dose Limo zur Steuersünde erklärt, behandelt Erwachsene wie Kinder. Und genau das ist das eigentlich Ungesunde.
Thomas Hartung kommentierte. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir biegen in die Schlusskurve unserer heutigen Sendung ein. Ich möchte Ihnen noch eine andere Sendung des heutigen Programms im Kontrafunk ans Herz legen. Um 8, 14 und 21 Uhr lädt sie Florian Machel zu einer weiteren Ausgabe des Dreiländerecks ein, in der er der Frage nachgeht, ist Vogue vorbei? 8, 14 und 21 Uhr also hier im Kontrafunk. Wenn Sie Mitteilung, Lob, Tadel und Anregung für uns haben, unser virtueller Briefkasten öffnet sich, wenn Sie an info@kontrafunk.radio schreiben. Damit einmal mehr danke für Ihre Loyalität und Ihr Interesse für unser Informationsangebot. In der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich uns allen ein baldiges Wiederhören. Ihr Andreas Peter.